Hallo, ganz herzlich willkommen hier aus dem
Hallo Studio meine Lieben, hier ist Lilo Wanders und ich grüße alle Hörer und Hörerinnen von Radio X.
Ein Politopia Magazin auf 91,8 MHz. Mein Name ist Thorsten Sinning und das sind die Themen, die ich für diese Woche ausgesucht habe. Einmal 50 Jahre BAföG. Wie steht es um die Ausbildungsförderung? Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des Studentenwerks Frankfurt am Main, Konrad Zündorf, und der Abteilungsleiterin Sabine Dahlke. Dann das Thema Braunkohleausstieg, die Klimapolitik der Bundesregierung. 4,53 Milliarden Euro wurden dort zugesichert. Ist das zu viel? Ein Gespräch mit Carsten Smith, Klimaexperte und Energieexperte von Greenpeace Deutschland. Und zum Schluss ein Interview mit Daniel Freund von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Europaabgeordneter und wird uns über das Thema Frontex Auskunft geben. Viel Spaß bei den Themen. »1971 beschloss der Deutsche Bundestag die Änderung der Ausbildungsförderung. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, wurde geboren und damit eine Veränderung der gesamten deutschen Bildungspolitik. Ein Feature von Thorsten Sinning.«
Für den Architekten Albert Uhrig ist völlig klar. Ohne BAföG wäre er wohl kaum an der Uni gelandet. Er war damals in den 80ern der Erste in seiner Familie, der überhaupt studiert hat.
BAföG war für mich die Voraussetzung, dass ich überhaupt eine Universität von innen sehe. Man muss die Schule damals so vorstellen, dass nicht das Fördern im Vordergrund stand, sondern die Auslese. Ja, also es war tatsächlich so, dass geschaut wurde, wo kamen die Kinder her. Es waren ja die geburtenstarken Jahrgänge. Wir kamen also in Massen auf die Gymnasien. Der erste Satz des Lehrers war zu den Eltern, machen sich keine Sorgen, in kurzer Zeit ist nur noch die Hälfte hier. Die Menschen damals haben verstanden, was das BAföG eigentlich bedeutet. Es ist nicht nur das Materielle, das BAföG hat damals den Menschen signalisiert, die Gesellschaft will, dass Leute, die Talent haben, auch gefördert werden. Ja, das war dann nicht mehr ein Almosen, also was man bekommt, sondern man hat einen Rechtsanspruch auf Förderung. Das war, glaube ich, sehr, sehr entscheidend.
Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg, der sich zuvor bereits mit Hilfe einer kleinen Anfrage nach Ablehnungen und Zusagen erkundigt hatte, macht Bürokratie und überzogene sowie undurchsichtige Kriterien dafür verantwortlich.
Es ist wichtig, dass mit diesem Instrument sehr kurzfristig Nothilfen auch zur Verfügung gestellt werden. Sie kommen ohnehin viele Monate zu spät. Die Krise ist ja seit März bereits auf dem Höhepunkt. Und jetzt kommt es auf eine sehr schnelle Bearbeitung an. Und da sollte man sich jetzt nicht in Kleinigkeiten verstricken, sondern prüfen, besteht ein Bedarf. Und wenn er besteht, dann sollte man diese Hilfen auch zahlen.
Studierende können bis einschließlich August je nach Kontostand bis zu 500 Euro im Monat erhalten, wenn sie durch die Folgen der Corona-Pandemie in Not geraten sind. 100 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Die finanzielle Misere der Antragsteller sei häufig nicht erst durch Corona entstanden, sagt er.
Der Bundestag hat heute in erster Lesung über die Pläne der Koalition zur Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG, debattiert. Ziel ist es, die Fördergelder wegen steigender Lebenshaltungskosten und Mieten zu erhöhen.
In Zahlen heißt das, der Förderhöchstsatz soll von 735 auf 861 Euro erhöht werden. Darin enthalten ist der Wohnzuschlag für Studenten, die nicht bei ihren Eltern wohnen. Dieser steigt von 250 auf 325 Euro. Und die Elternfreibetragsgrenze wird in mehreren Stufen angehoben. Bei der ersten Lesung im Parlament gab es deutliche Kritik an ihrem Entwurf. Die FDP findet ihn nur halbherzig.
Was Sie, Frau Karliczek, heute vorlegen, ist ein längst überfälliger Inflationsausgleich. Die große Strukturreform bleibt völlig aus.
Die Linkspartei hält vor allem den Wohnzuschuss im BAföG für zu gering.
Die Regierung will die Wohnpauschale im BAföG jetzt auf 325 Euro anheben. Aber viele können von diesem Betrag eben die Miete nicht bezahlen. Und ja, logisch lässt dann da niemand die Sektkorken knallen.
In Großstädten wie München, Frankfurt oder Berlin zahlen Studenten im Schnitt bis zu 400 Euro Miete. In ostdeutschen Städten sind es bis zu 350 Euro, schätzt das Studentenwerk.
Die Märkte sind ja relativ dicht, das ist das Problem. Und insofern werden die Studierenden wieder gezwungen sein, dann eben für die Miete beim Essen einzusparen.
Die Einführung des BAföG ist ein Meilenstein in der deutschen Bildungsgeschichte. Es gab zwar auch zuvor Förderinstrumente, aber das waren häufig Stipendien auf Leistungsbasis. Und wenn Arbeiterkinder zum Beispiel neben dem Studium arbeiten müssen, um sich das Studium zu finanzieren, dann sieht es halt auch schlecht aus mit den Leistungen im Studium. Das BAföG hatte mit seiner Einführung 1971 dort eine Veränderung herbeigeführt, weil es einen Rechtsanspruch auf dieses Mittel gab. Das heißt, man konnte es einklagen und es wurde nach Kriterien, die in Gesetzen festgelegt waren und sind, gegeben. Man konnte sich also darauf verlassen, das Studium damit abschließen zu können. Natürlich werden da auch Leistungsnachweise gefragt, aber nicht so wie bei einem privaten Stipendium. Das BAföG ist deswegen für viele ein Einstieg in eine neue Biografie. Familien, die keinen akademischen Hintergrund haben oder hatten, konnten damit ihre Kinder zur Universität schicken oder jemand konnte studieren, auch heute in der Mitte des Lebens, ohne zuvor in einer Universität gewesen zu sein. Zudem gibt es seit den 2000er Jahren und den 90er Jahren das Meister-BAföG, also auch für Berufe wie Pflegeberufe oder Handwerksberufe, was dort auch zu einer höheren Erfolgsquote geführt hat. Heute ist das BAföG allerdings wenigen vorbehalten. Die Quote der Berechtigten ist dann doch weit zurückgegangen. Es liegt derzeit bei 11% und hat damit einen historischen Niedrigstand erreicht. Ich bin im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Studentenwerk Frankfurt, Herrn Konrad Zündorf, und Frau Sabine Dahlke. Sie ist die Abteilungsleiterin für Ausbildungsförderung beim Studentenwerk Frankfurt. Herr Zündorf, wie schätzen Sie als Praktiker das BAföG nach 50 Jahren ein? Reformbedürftig oder Erfolgsgeschichte?
Ich denke auch, das BAföG ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Und es hat Millionen von Studierenden in Deutschland geholfen, überhaupt studieren zu können. Und damit ist es auch ein Beitrag dazu, dass jemand, der halt eben aus einer Familie kommt, die mal so in die Tüte gesprochen, nicht so dicke haben, dass der überhaupt ein Studium aufnehmen kann. Und das ist auf jeden Fall ein großartiger Erfolg. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die sich im Laufe der Jahre verändert haben, wo das BAföG sich auch angepasst hat. Aber es gibt durchaus immer noch Wünsche. Und in einer so teuren Region wie Frankfurt, Rhein-Main, ist das BAföG auch nicht auskömmlich und viele Studierende müssen dazu verdienen. Also insoweit, ja, Erfolgsgeschichte ja, aber es ist durchaus Handlungsbedarf vorhanden. Ein anderes Thema ist, dass das BAföG durch und durch verrechtlicht ist. Das kann Frau Dahlke nochmal an jedem Beispiel viel besser durchdeklinieren und wir damit nicht, sagen mal, großzügig, wie Sie es in der Frage ja formuliert haben, umgehen können, sondern wir haben bis ins Detail Vorschriften, an die wir uns auch zu halten haben. Und es ist für Studierende so, dass die, weil es eine Sozialleistung ist, dass die gehalten sind, die entsprechenden Nachweise beizubringen. Also es gilt ja erstmal der Grundsatz, dass die Eltern das Studium zu bezahlen haben und nur wenn sie das nicht können, und das müssen die Studierenden nachweisen, dann gibt es BAföG. Und da scheitern einige dran, beziehungsweise viele Anträge sind erstmal sehr unvollständig und dann zieht sich natürlich die Bewilligung in die Länge. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass ich natürlich immer zu bestimmten Spitzenzeiten Studierende an uns wenden, insbesondere im Wintersemester. Aber unser Amt ist nicht ausgelegt personell, es wird nicht so ausgestattet, dass wir auf die Spitze, dass wir diese Spitze immer so abfangen können, wie es eigentlich nötig wäre. Und in dieser Doppel- Kombination gibt es dann halt Verzögerungen, die für den einen oder anderen ärgerlich sind, die teilweise am Studierenden liegen, aber auch an uns. Und das ist natürlich ja eher eine betrübliche Seite, dass man, wenn man eigentlich ein Studium anfangen will, dass man dann eben nicht so schnell zum Geld kommt, wie man es eigentlich bräuchte.
Man hörte auch schon von Klagen, dass während der Corona-Zeiten doch sehr lange Bearbeitungszeiten von 8 oder 10 Wochen vorliegen. Wie können Studierende und deren Eltern damit umgehen, wenn gerade in Corona-Zeiten die Bearbeitungszeiten doch sehr lang sind, und wie kann diese Bearbeitungszeit verkürzt werden?
Also es ist ja so, wenn alles eingereicht ist und es letztendlich an uns scheitern würde, weil wir nicht schnell genug bearbeiten, dann gibt es ja schon eine Möglichkeit, Vorausleistungen zu haben aus dem BAföG heraus. Das ist das eine. Aber so weit kommen halt viele Studierende gar nicht. Und dann haben wir natürlich schon eigene, also vom BAföG unabhängige Möglichkeiten, auch eine Finanzierung zu erhalten. Wir haben also die Darlehenskasse, die auch ausreichend über Mittel verfügt, wo man ein zinsloses Darlehen bekommen kann im eigenen Haus. Und wir haben auch für bestimmte Fälle, wo Studierende halt zum Beispiel, weil sie jetzt eine Mietkaution bezahlen müssen oder auch der Semesterbeitrag fällig wird, haben wir auch einen Nothilfefonds, wo wir auch unbürokratisch mit Darlehen helfen.
Wie hat sich das Studentenwerk auf Corona eingestellt? Wir haben ja seit einem Jahr schon Corona und Homeoffice auch in vielen Bereichen von Verwaltungen. Wie ist der Ablauf im BAföG-Amt?
Also eine Belastung ist das natürlich, Corona im Hause. Aber wir haben vom Land eine Ausnahmegenehmigung, dass wir also eben auch Homeoffice machen dürfen. Das klingt eigentlich eher mal selbstverständlich, dass man es machen darf, aber wir haben ja noch Papierakten. Das ist eine andere Thematik. Also es wäre natürlich sehr, sehr angezeigt, dass so wie im Bereich der Einkommensteuer das BAföG komplett digitalisiert wäre. Das würde unheimlich helfen, das ist aber nicht. Da kann man jetzt spekulieren, woran das liegt. Ich würde sagen, dass BAföG einfach nicht die Priorität genießt, die es haben müsste. Weil diese Digitalisierung, die hat sich verbessert in den letzten Jahren, aber das zieht sich über wirklich viele, viele Jahre. Und das bedeutet, dass im bestimmten Umfang Beschäftigte in unserem Haus die Möglichkeit bekommen haben, diese Akten unter bestimmten Auflagen dann auch mitzunehmen und zu Hause zu bearbeiten. Aber die laufen dann wirklich mit teilweise 2 großen Reisekoffern von hier aus los, und wir lassen die auch nicht in die U-Bahn, sondern die müssen dann mit dem Auto kommen. Weil wir wollen auch nicht, dass die Akten dann irgendwo hinfahren. Ja? Also einen gewissen Datenschutz müssen wir einfach bei der ganzen Bearbeitung, einen Mindeststandard müssen wir haben. Gibt diese Ausnahmegenehmigung auch vom hessischen Datenschutzbeauftragten. Und das hat uns geholfen. Aber andererseits, viele Mitarbeiter im Amt kommen auch tagtäglich, setzen sich diesem Risiko aus und bearbeiten im Amt die Anträge. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist die, würde ich sagen, noch eine stärkere Belastung ergeben hat, dass die Politik ja die Förderungsdauer auch angepasst hat durch Corona. Und das bedeutet natürlich auch, das ist für die Studierenden schön, aber es bedeutet natürlich erhebliche Mehrarbeit und natürlich auch Rückstau.
Im Jahr 2018 gab es ja eine Gesetzesinitiative der Bundesregierung zur Novelle des BAföG. Allerdings werfen Kritiker der Bundesregierung vor, dass nur die Sätze angepasst wurden, aber keine grundlegenden Änderungen passiert sind. Wie wirkt sich das in der Realität aus, nun fast 3 Jahre nach der Novelle?
Also hessenweit hat es lediglich zu einer Stagnation der fallenden Antragszahlen geführt. Der Umstand, dass mit der letzten BAföG-Novelle in erster Linie nur die Bedarfssätze angepasst wurden und neue Freibetragsregelungen geschaffen worden sind. Es sind ja keine materiellen Änderungen erfolgt, dass jetzt, was weiß ich, die Altersgrenze wegfällt oder jeder die Fachrichtung wechseln kann, so oft wie er will. Also allein die Beschränkung auf diese zahlenmäßigen Änderungen hat den Antragsrückgang, der sich bundesweit in den letzten Jahren ja abzeichnet, aufgehalten in Land Hessen. So kann man es sagen, aber keinerlei Antragssteigerung zu verzeichnen aufgrund dieser BAföG-Novelle, die ja noch die letzte Erhöhung oder Änderung der Freibeträge kommt ja im Oktober dann 21 noch drauf.
Laut Presseberichten lag 2018 eine Quote von 12,5% vor, jetzt sind es 11%. Wie sind die Zahlen aktuell? Das sind ja jetzt nicht die aktuellen Zahlen. Hat sich das während Corona verändert, deutlich verändert?
Also die einzigen Antragszahlensteigerungen, mit denen wir momentan konfrontiert sind, sind allein Corona-bedingt, würde ich jetzt mal so sagen, auch im Einklang mit den anderen hessischen Kollegen, dass wir sagen können, einmal durch die hessischen Regelungen, großzügigen hessischen Regelungen, Verlängerung der Regelstudienzeit und damit Verlängerung der Förderungshöchstdauer, die sogenannte Nullsemesterregelung, dass also das Sommersemester 20 und das Wintersemester 2021 gar nicht förderungsrechtlich berücksichtigt werden als Fachsemester. Das hat also mit Sicherheit zu einer, sag, paar hundert, das ist jetzt nicht viel, 600 Anträge mehr im Vergleich zum Vorjahr, doch zu einer Antragssteigerung geführt. Erstaunlicherweise die Corona-Pandemie als solche, die wirtschaftlichen Auswirkungen, würde ich mal sagen, sind keine Antragssteigerungen zu verbuchen, also dass jetzt die Eltern weniger verdienen oder die Nebenjobs weggefallen sind bei den Studierenden, das ist so nicht erkennbar. Aber das ist vielleicht auch erst nachgelagert, weil die Eltern bekommen ja vielfach noch Kurzarbeitergeld, was natürlich BAföG-rechtlich auch anzurechnen wäre, sodass da in manchen Bereichen die wirtschaftliche Not noch nicht ganz so groß.
Gerade Eltern, die Freiberufler sind, sind natürlich besonders betroffen. Leute, die Kurzarbeitergeld bekommen, haben ja ein geregeltes Auskommen. Freiberufler trifft das aber wesentlich schlechter. Und auch die Studierenden selber haben durch die Schließung der Gastronomie natürlich vielfach ihre Erwerbstätigkeit verloren, die sie nebenher ausgeführt haben. Wie ist die Situation? Wie stellt sich das für Sie dar?
Und ich sag mal so, umgekehrt sind auch ganz neue Jobmöglichkeiten geschaffen worden, von denen keiner geträumt hat, glaube ich, in seinem Leben mal. Ging es jetzt nicht nur im medizinischen Bereich und im Einzelhandel, sondern auch sonst Corona-bedingt jede Menge neue Jobs geschaffen worden, die zum Teil auch, sage ich mal, BAföG-rechtlich insofern begünstigt sind, als dass keine Anrechnung erfolgt auf den Bedarf. Also das sind diese systemrelevanten Berufe durch die Corona-Pandemie, in erster Linie Pflegebereiche oder auch Einzelhandel zum Teil. Aber das ist jetzt nicht so, dass jeder Studierende, der seinen Job verliert, kein anderes Auskommen mehr gefunden hat. Also es gab schon Möglichkeiten.
Kümmert Sie sich auch um das Meister-BAföG? Wer ist für die Auszahlung dieser Hilfe zuständig?
Nee, also erstmal nochmal der Hinweis, das hat ja die Kollegin schon gegeben, wir betreuen nicht nur die Uni Frankfurt. Also wir haben jede Menge andere, wir betreuen 14 verschiedene Hochschulen, die alle gar nicht mehr miteinander vergleichbar sind. Wir haben reine private Hochschulen, die staatlich anerkannt sind, wie das Provades, Arcades, European Business School, Frankfurt School of Management und dann die staatlichen. Da ist der größte Kunde natürlich die Goethe-Universität, aber dann auch dicht gefolgt, BAföG-rechtlich jetzt von der Hochschule Rhein-Main oder der Frankfurt University dann. Ne? Also das ist es nicht, wir haben nicht nur die Goethe-Universität zum Beackern. Und den Bereich Aufstiegs-BAföG, da ist es aktuell so, dass durch die letzte Novelle, in der doch eine Ausweitung erfolgt ist der Fördermöglichkeiten, ist ein Anstieg zu verzeichnen. Der ist sogar relativ deutlich bei geringeren Antragszahlen natürlich. Das haben wir auf jeden Fall. Der größte Zugewinn waren zum Beispiel die Erzieher, die jetzt generell als Weiterbildung gefördert werden können.
Jetzt gab es seit letztem Jahr auch die Corona-Nothilfen für Studierende. Wie ist das die Situation dort? Wie kann man daran teilnehmen? Ist das immer noch gültig oder wurde das nur einmalig ausgezahlt?
Ja, also entscheidend ist halt eben, dass Corona-bedingt ein Job weggebrochen ist. Und ich glaube, im Moment sind es 500 Euro, dürfen noch auf dem Konto sein, aber nicht mehr. Und dann, das muss ich belegen. Und das ist aber ja relativ niederschwellig gehalten, was den Nachweis angeht. Und dann komme ich in den Genuss dieser Förderung.
50 Jahre BAföG. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Konrad Zülke und Frau Sabine Dahlke, für das Interview hier auf Radio X.
Ja, vielen Dank auch.
Danke, ebenfalls.
Und das ist kein Papier mit 4 Milliarden Euro laut Greenpeace ist das die Summe des Geldes, welches die Bundesregierung den Stromkonzern LEAG und RWE für die Abschaltung der Braunkohlekraftwerke in den Gebieten Lausitz und dem rheinischen Bergbaugebiet offenbart hat. 4,53 Milliarden Euro, nach Berechnungen von Greenpeace rund 4 Milliarden zu viel. Wie kommt es zu dieser Zahl? Dazu habe ich gleich ein Interview mit Carsten Schmidt von Greenpeace Deutschland. Er wird uns darüber Auskunft geben können. 4 Milliarden, das ist eine ganze Stange Geld. Und uns interessiert natürlich auch, wieso dieses Papier, in dem das berechnet wurde, erst jetzt ans Tageslicht kommt, wo doch Gesetze und Beratungen im Ausschuss öffentlich sind. Das ist ein Wunderpunkt und zeigt auch, mit welcher schnellen Strategie der Kohleausstieg eigentlich erkauft wurde. Die EU-Kommission hat sich mittlerweile eingeschaltet. Es gibt dazu ein Pflichtverletzungsverfahren, in dem geprüft wird, ob hier eine überschwängliche Subvention der deutschen Industrie stattgefunden hat und ob dieses Geld zu Unrecht ausgeschüttet wird, beziehungsweise ob es überhaupt ausgeschüttet werden darf. Dazu gleich mehr hier auf Politopia auf 91,8 MHz.
Am Telefon begrüße ich nun Carsten Schmidt von Greenpeace Deutschland. Wir haben das interessante Thema Kohleausstieg und dort hat Greenpeace jetzt herausgefunden, dass die Kohleausstiegskosten wohl doch wesentlich erhöht sind gegenüber dem, was eigentlich zu erwarten wäre, das 13-fache. Carsten Schmidt hat uns da nähere Informationen, ihr habt Akteneinsicht bekommen und da gibt es sicherlich noch mehr, was dazu zu erzählen ist. Wie sieht es aus? Wie hoch sind die Kosten wirklich?
Ja, danke schön. Also im Rahmen des Kohleausstiegs hat ja das Wirtschaftsministerium mit den Unternehmen RWE und der ostdeutschen LEAG verhandelt und hat den zugesichert 4,35 Milliarden an Entschädigungen zu zahlen. Und unsere Frage war immer, wie kommen eigentlich diese hohen Summen zustande und sind die gerechtfertigt? Und da ist uns im Rahmen eines Rechtsstreits eine Formel übergeben worden von der vom Wirtschaftsministerium beauftragten Kanzlei, die das die Wirtschaftsminister Altmaier zunächst nicht herausgeben wollte. Und dann haben wir mal nachgerechnet. Also die Unterlagen, die wir haben, waren sämtliche Inputparameter und die Formel selbst, wie die Berechnungen zustande gekommen sind. Und ein Institut für uns, was in London sitzt, wo Energiefachleute sind, die haben das überprüft und die kommen zu dem Ergebnis, dass hier 4 Milliarden Euro zu viel an RWE und LEAG bezahlt werden sollen und gerechtfertigt als fairer Ausgleich für den Kohleausstieg gerade mal eine Summe von 343 Millionen Euro und eben nicht 4,35 Milliarden sind. Und das ist insofern brisant, weil die Kritik an diesen aufgeblähten Zahlungen auch von der EU-Kommission für Wettbewerbsrecht kommen. Die EU-Kommission hält auch die Inputparameter und die Szenarien, die das BMWI, also das Wirtschaftsministerium, an die Kommission übermittelt haben, für nicht nachvollziehbar und hat jetzt öffentlich ein Verfahren angeleitet, um genau diese überhöhten Zahlungen zu überprüfen. Mhm. Und das wird in den kommenden Wochen behandelt. Und da ist eben unsere Studie und die Analyse von Amber hochbrisant, die eindeutig aufzeigt, dass die Parameter, die vom Wirtschaftsministerium sind, völlig realitätsfremd sind.
Ein Prüfungsverfahren durch die EU heißt, die 4 Milliarden sind dann nicht weg, sondern müssten dann wieder zurückerstattet werden von den entsprechenden Konzernen, wenn sich herausstellt, dass die Berechnungen mit falschen Annahmen getroffen worden sind, also falsche Annahmen betrifft CO2-Preis etc., diese Parameter, die dort anders eingeschätzt worden sind, als sie realistisch im Augenblick sind. Das heißt,
ja, richtig.
Ein Vertragsverletzungsverfahren etc., das könnte dem folgen. Also es hat richtige Konsequenzen auf politischer Seite auch.
Ganz richtig, wobei das Geld noch nicht ausbezahlt worden ist, sondern das ist im Rahmen des Kohleausstiegs beim Abschalten der Kraftwerke in Aussicht gestellt. Also Wirtschaftsminister Altmaier muss sich das noch nicht zurückholen, aber das hat insofern weitreichende Konsequenzen, weil die öffentlich-rechtlichen Verträge, die abgeschlossen worden sind, damit beihilferechtlich keinen Bestand haben. Und das müsste dann alles nochmal neu auf den Prüfstand.
Könnte das den Kohleausstieg in Frage stellen? Es sind ja auch Sozialleistungen, die dahinter sind, wenn Kraftwerke, Kohlekraftwerke und Bergwerke auch abgeschaltet werden müssen. Da sind ja Arbeitsplätze dran.
Naja, den Kohleausstieg halte ich für unumkehrbar. Es ist ja auch so, dass wir sehen, dass aufgrund der Klimaschutzanforderungen das Enddatum 2038 einfach nicht mehr akzeptabel ist. Ich glaube, dass die Randbedingungen neu gestellt werden müssen. Wir müssen uns an die europäischen Klimaverpflichtungen halten. Wir müssen das neue Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was auf Recht auf Zukunft, auf Klimagerechtigkeit für junge Generationen zielt, auch befolgen. Und damit wäre das ein Kohleausstieg bis spätestens 2030 und entsprechende niedrigere Kompensationen auch für die Konzerne RWE und LEAG. Richtig ist, dass, und da ist Greenpeace auch voll dafür, dass das sozialverträglich abgewickelt werden muss. Und hier ist dann die Frage, ob nicht die Gelder sinnvoller verwandelt werden in einen Transformationsfonds, sodass Arbeitsplätze in erneuerbare Energien geschaffen werden können und dass die Mitarbeiterinnen auch die Chance haben, sich umzuorientieren hin zu klimafreundlichen Techniken, weg von der Kohle.
Das kann man sich dann also in staatliche Sozialprogramme umgelenkt vorstellen und nicht so sehr als Entschädigung für Firmen, die dann privatrechtlich das durchführen müssen oder ihre Mitarbeiter dann umschulen, umschichten.
Ja, ganz richtig. Und diese sozialverträgliche Ausrichtung, die unterstützen wir. Aber diese Milliardenzahlungen an die Konzerne, da gibt es keine Rechtsgrundlage für. Wir halten das für eine Überkompensation, die beihilferechtlich nicht genehmigungsfähig ist.
Und dieses Papier ist jetzt durch ein Gerichtsverfahren erst herausgekommen. Also normalerweise werden solche Gesetze, es ist ja dann auch ein Vertrag, ein Gesetz notwendig, werden ja veröffentlicht und sind ja auch im Bundestag etc. Eigentlich einsehbar durch die entsprechenden Ausschüsse. Und hier braucht es dann erstmal ein Gerichtsverfahren. Das ist eine spannende Sache.
Ja, das ist auch eine lange Geschichte der Entwicklung dieses Kohleausstiegsgesetzes. Wir von Greenpeace sind ja ein Verband, die auch bei der Anhörung zu Gesetzestexten mit Stellung beziehen können. Und wir haben im ersten Entwurf eben einen Gesetzentwurf bekommen mit einer Anlage 3. Und diese Anlage 3, die habe ich jetzt gerichtlich erstreiten können, denn damals war die Anlage 3 ein leeres Blatt, eine leere Seite, ein Platzhalter, wo diese Formel, die Entschädigungsformel, eigentlich seinen Platz finden sollte. Dann im Rahmen des Verfahrens wurde aber diese Anlage 3 einfach weggenommen und in einer Begründung durch eine formelbasierte Entschädigungslogik ersetzt. Diese Logik erhielt dann praktisch die Eckpunkte der Formel, aber nicht mehr die Inputparameter. Und sie mussten dann rätseln, was bedeutet das denn eigentlich und wie kommen diese Milliardenentschädigungen, die ja der Steuerzahler eigentlich dann bezahlt, wie kommen die zusammen? Und an dieser Stelle haben wir nachgefragt und da hat das Wirtschaftsministerium sich geweigert und gesagt, nein, ihr kriegt die nicht. Das würde die internationalen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten beschädigen, wenn ihr diese Informationen habt. Und diese Informationen sind der Kern des Beihilferechts. Und deshalb ist diese Formel mit den Randparametern, mit den Inputparametern, dem CO2-Preis und Energiepreisen so essentiell, dass wir das nicht rausrücken werden. Und das haben wir uns nicht bieten lassen und sind eben im Rechtsstreit vor das Verwaltungsgericht Berlin gezogen. Und in diesem Rahmen haben wir dann die Formel mit den Inputparametern bekommen. Und ja, die konnten dann durchrechnen, ja, die 4,35 Milliarden kommen durch die Formel raus. Und dann haben wir Fachleute gefragt, ja, stimmen denn die Inputparameter? Ist das eine faire Berechnung? Und die haben ganz klar gesagt, das ist haarsträubend, das ist ein Aufgehen der Zahlung durch falsche, irreführende Inputparameter, das ist nicht gerechtfertigt. Mhm. Und ja, das haben wir dann so veröffentlicht. Und jetzt ist der Wirtschaftsminister an der Reihe, also Minister Altmaier, das nochmal zu erklären. Und der sagt jetzt einfach, ja, die Formel hat ja gar keinen Eingang ins Gesetz gefunden. Aber das ist eine Ausrede, denn das Endergebnis der Formel, die 4,35 Milliarden Entschädigungsleistungen an RWE und LEAG, dieses Ergebnis hat Eingang gefunden in das Gesetz und in die öffentlichen rechtlichen Verträge auf Basis einer Formel. Und diese Formel haben wir eben veröffentlicht. Das ist die Grundlage und genau darüber müssen wir reden und über die falschen Inputparameter, die vom Wirtschaftsministerium mit den Energiekonzernen ausgeklüngelt worden sind.
Genau, und wie man zu diesen falschen Annahmen oder zu diesen etwas sehr groben Annahmen gekommen ist, wo die CO2-Preise dann doch stark verfälscht berechnet wurden. Und das ist ja die Ausgangslage für diese ganzen Entschädigungen.
Ganz richtig.
Von Herrn Altmaier hörte man da jetzt nicht viel, aber uns steht ja auch noch eine Bundestagswahl bevor. Und da muss sich natürlich dann auch Herr Laschet oder auch die SPD, die Leute sind ja auch teilweise gewerkschaftlich orientiert, die den Kohleausstieg nicht wollen oder nicht in der Form wollen, doch nochmal erklären, oder?
Davon gehe ich aus und ich gehe auch davon aus, dass das noch ein parlamentarisches Nachspiel hat, sodass Herr Altmaier sich hier jetzt auch zeitnah zu äußern muss, wie denn das zustande kommt. Und letztendlich wird die EU-Kommission für Wettbewerbsrecht genau die gleichen Fragen stellen, die wir uns hier alle stellen. Wie kommen diese Entschädigungsleistungen zustande? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU-Kommission das einfach durchwinkt. Das sind 4 Milliarden zu viel an RWE und LEAG. Das ist beihilferechtlich einfach nicht konform und kann nur von der EU-Kommission zurückgewiesen werden.
Genau, das ist ja stark marktverzerrend dann für die großen Konzerne. Na gut, mal schauen, was wir auch.
Ganz richtig, und es ist ja nicht nur Greenpeace, die da Einspruch erheben. Auch Stadtwerke haben sich schon zu Wort gemeldet und finden das unfair. Und bei denen geht es natürlich auch um Arbeitsplätze, um Klimaschutz, was die voranstellen. Und hier sollen jetzt die großen Energiekonzerne, die jahrelang die Energiewende blockiert haben, nochmal dafür einen besonderen Bonus bekommen. Das ist für mich nicht einsichtlich.
Das ist richtig, genau. Und da hängen ja noch viele Player dahinter, die auch natürlich Kraftwerke betreiben und Gaskraftwerke etc. und die natürlich auch irgendwie umstellen müssen, dass auch mit Kosten verbunden ist.
Wir sind gespannt. Ja, und im Übrigen auch Arbeitsplätze schaffen. Denn die großen Arbeitsplätze werden ja gerade bei den mittelständischen Energieversorgern, gerade bei Investments in erneuerbare Energien geschaffen. Das ist die Zukunft.
Das ist die Zukunft, das stimmt. Mal schauen, was Frau von der Leyen daraus macht. Wahrscheinlich dann nach dem September wird dann die EU-Kommission wahrscheinlich etwas reagieren müssen. Und dann sehen wir weiter, wie das sich angeht. Denn 4 Milliarden sind ja kein Pappenspiel. Pappenstiel.
Genau. Dankeschön.
Danke für das Interview und alles
Gute dabei.
Die Frontex ist die Grenzschutzorganisation der Europäischen Union. Sie ist aufgebaut wie eine Agentur. Das heißt also nicht wie eine Polizeiorganisation im Sinne des deutschen Grundgesetzes mit einer Aufsichtsbehörde und einer Aufsicht durch das entsprechende Parlament oder die Länderparlamente, sondern aufgrund der Aufsicht des Ministerrates. Das wäre so, als würde die Ministerpräsidentenkonferenz die deutschen Polizeikräfte beaufsichtigen. Das Europäische Parlament hat lediglich die Aufsicht über das Budget der Frontex und kann dieses beschließen oder teilkürzen oder ablehnen. Die Frontex hat nach meinen Angaben 2010 87 Millionen an Budget gehabt und sie arbeitet zusammen mit den Polizeiorganisationen der Mitgliedstaaten, mit Organisationen wie Europol, Eurojust und dem Internationalen Büro für Migration und anderen Polizeiorganisationen im Inland und Ausland, also europäischer und ausländischer Basis. Die Mitgliedstaaten haben dabei keine Obligation, also es ist ihnen nicht obligatorisch, mit Frontex zusammenzuarbeiten, sondern sie haben die Option, dass ihre nationalen Polizeibehörden mit Frontex zusammenarbeiten. Frontex hat landgestützte Operationen, aber auch see- und luftgestützte Operationen. Die seegestützten Operationen machen etwa 60% der Einsätze von Frontex aus. Frontex ist eine Einheit, die zusammen mit den nationalen Grenzschutzorganisationen vor allen Dingen im Rahmen der Migration eingesetzt werden. Und hier ist der kritische Punkt. Es wurde bereits gefeiert, dass zum Beispiel die Migration, also Ankunft von Flüchtlingsbooten auf Kanarien, in dem Bereich um bis zu 30% gesenkt werden konnte durch den Einsatz von Frontex. Dieses wurde als Erfolg gefeiert, aber es wird dabei natürlich nicht hinterfragt, inwieweit Flüchtlingsströme sich anpassen und vielleicht Flüchtlinge dann an anderen Orten des Mittelmeeres versuchen, nach Europa durchzudringen. Frontex ist auch in der Kritik wegen der Pushback, wegen Aktionen wie Pushback, also das heißt das Zurückdrängen von asylberechtigten Flüchtlingen auf See, sodass also Rettungsboote seewiderrechtlich auf das Hohe Meer herausgedrängt oder sogar abgeschleppt werden, was nicht nur gegen das Flüchtlingsrecht, sondern auch gegen das Seerecht verstoßen würde. Dazu gibt es dokumentierte Beweise von Journalisten, aber Frontex äußert sich dazu nicht.
So, jetzt. Am Telefon begrüße ich Daniel Freund. Sie sind Europaabgeordneter von den Grünen und Sie haben sich mit dem Thema Frontex beschäftigt. Das Thema Frontex ist ja ein politisch brisantes. Welche Initiativen haben Sie im Parlament bisher getätigt dazu?
Also erstmal muss man sagen, dass die Grenzschutzagentur Frontex quasi die größte Agentur der Europäischen Union geworden ist in den letzten Jahren. Das Budget ist geradezu explodiert und gleichzeitig sehen wir eben immer wieder Probleme. Wir sehen illegale Pushbacks, wir sehen verzögerte Rekrutierungen, gerade beim Grundrechtspersonal. Wir haben gesehen, dass es verheimlichte Lobbytreffen gab, Verschwendung von Steuergeldern, gerade bei größeren Feiern von Frontex. Also das schnelle Wachstum hat drei von Problemen geführt, die wir gerne beheben würden.
Der Frontex-Chef ist ja Fabrice Leggeri, das ist ein früherer französischer Ministerialbeamter, der da relativ scharfe Methoden auch durchgesetzt hat und der sieht unter Bewaffnungen auch Handfeuerwaffen für die Beamten und das ist in etwa so organisiert, als würde deutschen Polizeikräfte von der Ministerpräsidentenkonferenz geführt. Warum hat man da keine andere Struktur? Warum ist da noch so viel Unklarheit?
Diese Struktur ist leider dieselbe für alle EU-Agenturen. Da gibt es immer keine direkte Aufsicht in dem Sinne, sondern alle EU-Agenturen unterstehen jeweils einem Gremium, wo ein Repräsentant pro Mitgliedstaat drin sitzt und dann noch jemand von der Kommission. Und das führt dann dazu, dass die Überwachung sehr diffus ist. Weil wenn da 28 verschiedene Chefs quasi drüber sitzen über diesen Agenturen, dann ist keiner so ganz richtig dafür verantwortlich, was da alles falsch läuft.
Okay, es gibt also kein Aufsichtsgremium im Sinne ein parlamentarisches Aufsichtsgremium. Daran mangelt es offensichtlich. Hat das Parlament denn trotzdem Einfluss auf diese Agentur?
Den größten Einfluss haben wir in der Tat beim Geld. Denn wir als Europäisches Parlament beschließen zusammen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten das Budget. Und wir machen auch die Haushaltsentlastung. Also wenn wir irgendwo Probleme sehen in einer der Agenturen, dann kann man das Budget dieser Agentur ganz oder teilweise einfrieren. Das ist der Hebel, den wir haben.
Mhm. Gab es da bisher schon Anfragen seitens Ihrer Fraktion oder seitens des Parlaments zu einzelnen Missständen?
Also immer wieder. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Anfragen gestellt, Zugang zu Dokumenten, aber auch Fragen uns beantworten lassen. Ganz konkret laufen im Moment drei Verfahren. Einmal untersucht die Antikorruptionsbehörde der Europäischen Union Vorgänge bei Frontex, weil es wohl zu Unregelmäßigkeiten, eventuell zur Veruntreuung von Geldern gekommen ist. Zweitens haben wir im Parlament jetzt eine sogenannte Scrutiny Group eingerichtet, also eine Gruppe von Abgeordneten, die sich ganz dezidiert mit der Situation bei Frontex auseinandersetzt, gerade auch was eben die Pushbacks, das illegale Zurückdrängen von Fluchtsuchenden zum Beispiel in der Ägäis angeht. Und drittens, und da bin ich eben involviert, ist das die Haushaltsentlastung. Wir haben als Europäisches Parlament gerade mit sehr großer Mehrheit also die Entlastung von Frontex verweigert. Jetzt haben die nochmal bis in den Herbst Zeit, hier nachzulegen, Verbesserungen zu machen bei all den Kritikpunkten, die wir auch sehr detailliert aufgelistet haben. Wenn sich bis dahin die Situation nicht merklich verbessert, dann ist der nächste Schritt eben eine Gelderkürzung oder Geldereinführung.
Auffällig ist ja, dass es halt einmal die Europol gibt, als europäische Polizeiorganisation, also eine Kriminalpolizei, und das andererseits halt dann diese Grenzpolizei, die aber halt so ein bisschen uneinheitlich aufgebaut ist, weil es sind ja eigentlich Hilfsbeamte für die jeweiligen nationalen Grenzpolizeien, also in Italien vor allen Dingen und in Griechenland. Tritt das Problem Pushback und Pullback in beiden Fällen auf? Ist Frontex noch irgendwo anders, auch für finnische Grenze oder so, im Einsatz, und gibt es da auch solche Probleme?
Also es gibt Probleme eigentlich überall da an den EU-Außengrenzen, wo Fluchtrouten in die Europäische Union führen. Das ist im ganzen Mittelmeerbereich, auch auf der spanischen Seite, ganz besonders natürlich vor Libyen auf die italienischen Inseln. Das ist in der Ägäis, von der Türkei rüber auf die griechischen Inseln. Und es ist die Situation auf dem Balkan. Und überall sehen wir immer wieder Unregelmäßigkeiten und ganz konkrete auch Verstöße gegen das Asylrecht. Denn Fluchtsuchende haben erstmal das Recht, bei uns in der Europäischen Union Asyl zu beantragen. Und es ist einfach illegal, sie daran zu hindern oder ihre Boote in irgendeiner Weise kentern zu lassen oder irgend sowas in dieser Art. Natürlich ist es aber so, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten das so wollen und man deshalb Frontex eben genau auch dafür eingerichtet hat und Druck ausübt, dass genau das passiert. Man will im Grunde sich eine Situation schaffen, wo man nicht öffentlich sagt, man macht das jetzt so, aber wo trotzdem eben gegen das EU-Asylrecht im Grunde verstoßen wird.
Mhm. Gibt es da eine Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und dem EU-Parlament, um diese Sachen dann auch aufzuklären? Weil die nationalen Polizeien im Stall stehen ja der Kontrolle der nationalen Parlamente und Regierungen.
Bisher zumindest nicht so gut funktionierend, wie das eigentlich sein sollte. Man muss natürlich auch sagen, dass auch EU-Länder hier einfach darauf bauen, dass die Länder, die eben konkret betroffen sind vor Ort, dass man die einfach mit dem Problem alleine lässt. Ne? Alle Länder, die eben nicht an der Außengrenze der Europäischen Union liegen, sind ein Stück weit fein raus. Und man sagt dann, dass eben Italien, Griechenland, Kroatien und Spanien machen dann die Drecksarbeit für alle anderen, die man im Zweifel nichts zu tun haben. Wohingegen wir natürlich in den Ländern selbst, die am härtesten betroffen sind, man sich alleingelassen fühlt und gerne eine gesamteuropäische Lösung für diese Fragen hätte. Und das scheitert bisher am Widerstand einiger weniger Regierungen.
Ja klar, es gibt ja keine insgesamt gängige oder durchgehende europäische Asylpolitik. Da verweist ja jede Regierung häufig auf das Dublin-Abkommen. Und solange wird sich die Situation wohl auch grundlegend dann erstmal nicht ändern. Das heißt also, beide Probleme hängen zusammen, können aber nur teilweise im Europäischen Parlament dann gelöst werden.
Genau.
Aber wenn zum Beispiel jetzt Kriminelle oder nicht Kriminelle, aber Veruntreuung von Geldern, solche Sachen herauskommen, da müsste das Parlament doch eigentlich mehr Zug entwickeln, auch Druck machen auf die großen Nationen in Europa, auf Frankreich, auf Deutschland und auf Italien. Das passiert
ja also das, wenig, oder? Das versuchen wir eben mit diesen Berichten, die wir immer wieder anfertigen. Aber am Ende sitzen eben die Regierungsvertreter in diesem Aufsichtsgremium für die EU-Agenturen und haben da auch am Ende des Tages dasselbe Stimmengewicht. Also da gibt es keine, da hat sozusagen der deutsche Regierungsvertreter nicht mehr Gewicht als derjenige von Malta, Zypern oder Kroatien.
Die sind paritätisch besetzt, die Gremien, ja, das stimmt. Okay. Gibt es irgendeine ein Pranger der UN, das ist ja Völkerrecht, das ist ja kein EU-Recht, das ist die Genfer Flüchtlingskonvention, um da einzuwirken?
Also es gibt natürlich auch einfach die vor die europäischen Gerichte zu ziehen. Das Problem ist, dass gerade die Betroffenen entweder nicht immer genau wissen, was ihre Rechte sind, oder zumindest auch gar nicht die Chance bekommen, die vor Gericht geltend zu machen. Also jemand, ne, die Flüchtlinge, die vor Ort in der Ägäis mit einem kleinen Schlauchboot versuchen, ihr Recht auf Asyl in der Europäischen Union wahrzunehmen, die dann von der griechischen Küstenwache illegal zurückgespült werden in die Türkei. Denen steht ja der normale Rechtsweg, innerhalb der Europäischen Union jetzt ihr Asyl einzuklagen. Das steht denen ja genau nicht offen. Und deshalb, auf diese rechtliche Grauzone, auf die hoffen ja genau die Mitgliedstaaten, dass sie eben illegale Aktivitäten machen, aber darauf hoffen, entweder, dass es keiner mitbekommt oder dass zumindest die Betroffenen im Grunde nicht dagegen vorgehen können, dass sie illegal behandelt werden.
In Belgien kann man ja, glaube ich, Menschenrechtssachen auch anklagen vor ordentlichen Gerichten. Allerdings müssten ja dann Regierungen adressiert werden, eine multinationale Organisation wie die EU. Ist dann wahrscheinlich schwierig zu verklagen, oder?
Ja.
Die Pushbacks, wie sieht das denn in der Praxis aus? Oder was ich meine, Moria ist ja auch ein bestehender Schandfleck eigentlich unserer Humanität. Und wir schaffen es ja nicht, die Flüchtlinge, die dort sind, in sichere Länder zu bekommen, in sichere Staaten der EU und das Problem zu lösen, sondern es wird einfach aufgeschoben. Was kann man denn insgesamt tun, um das um da Druck zu machen, auch gerade vielleicht auf Länder, die sich da auf diesem Status quo ausruhen und vielleicht osteuropäische Länder, die sagen, wir wollen das eigentlich auch gar nicht so und wir forcieren quasi überhaupt nichts und bleiben einfach stumm in unserem Vetorecht sitzen und tun dann gar nichts und verhindern damit quasi die Lösung all dieser Probleme.
Also es gibt eine Reihe Sachen, die wir tun können. Das erste ist, dass man die Situation überhaupt in die Öffentlichkeit bringt, dass Leute wissen, was passiert da eigentlich gerade an unseren Außengrenzen. Dass Leute, die im Grunde als Sklaven gehalten werden oder in Prostitution gezwungen, die vor Krieg und vor Hunger versuchen, in die Europäische Union zu flüchten, dass die eben illegal im Mittelmeer zurückgedrängt werden durch die Küstenwachen von Griechenland zum Beispiel. Mhm. Dass man eben da dafür sorgt, dass das europäische Recht eben auch an unseren Außengrenzen gilt. Und dass wir immer wieder dann, wenn das Recht gebrochen wird, das vor Gericht bringen, dass wir es in die Öffentlichkeit bringen und Leute zur Rechenschaft ziehen, so wie wir das jetzt im Europäischen Parlament gerade mit dem Frontex-Direktor ja auch versuchen. Das Zweite ist natürlich, dass wir zu einer humaneren europäischen Flüchtlingspolitik kommen müssen und auch einer gerechteren Flüchtlingspolitik, wo wir eben nicht die Mitgliedsländer an der Außengrenze mit dem Problem allein lassen und alle anderen sagen, na, uns ist das egal, bei uns kommen die ja erstmal oder sind sie zumindest nicht als erstes. Deswegen wollen wir in der Sache nicht miteinander zusammenarbeiten. Und die große Mehrheit der Mitgliedstaaten und eine sehr, sehr große Mehrheit im Europäischen Parlament will ja genau das. Es sind im Grunde am Ende zwei, drei Mitgliedsländer, Ungarn, Polen, die Slowakei, die das bisher blockiert haben, dass sich in der Sache nichts bewegt. Also da hoffe ich einfach drauf, dass man da weiterkommt, dass man im Zweifel den Ländern, die helfen wollen oder die vor Ort helfen, dass man denen finanzielle Unterstützung zusichert und im Notfall eben einen Verteilmechanismus unter den Ländern macht, die bereit sind, eben kooperativ innerhalb der Europäischen Union das Problem wirklich anzugehen.
Und sicherlich auch die Länder zu bündeln, die halt Geldwäsche bekämpfen wollen, damit halt solche Schlepperorganisationen ihr Geld dann auch gar nicht verwerten können und auch die Lebensbedingungen, ja, letztendlich den Syrienkrieg, das Syrienproblem anfassen und auch das Libyenproblem, weil das sind ja halt Länder, die als Failed State, wo überhaupt keine Regierung da ist oder Kriegsrecht herrscht und deswegen natürlich dann auch keine Problemlösung herbeigeführt werden kann. Gibt es da auch Initiativen? Beziehungsweise, ja, Initiativen sicherlich, aber gibt es da etwas, was...
Ja, also eine ganze Reihe von Sachen, die wir tun können, von einer besseren Klimaschutzpolitik, die dafür sorgt, dass eben nicht in Zukunft noch viel mehr Leute flüchten. Wir sehen ja auch im Syrien-Konflikt schon eine starke Klimakomponente, die diesen Konflikt weiter verstärkt. Natürlich geht es um Fragen der Entwicklungshilfe und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die dazu führt, dass man an vielen Orten der Welt einfach bessere wirtschaftliche Bedingungen für die Leute schafft, sodass sie nicht flüchten müssen. Es geht da sicherlich auch um Fragen einer besser koordinierten gemeinsamen Außenpolitik der Europäischen Union. Wir schaffen es aufgrund der Einstimmigkeit heute ja in viel zu vielen Fällen nicht, Sachen überhaupt zu verurteilen, geschweige denn Sanktionen zu verhängen oder einfach gemeinsam als Europäerinnen und Europäer da aufzutreten. All das führt natürlich dazu, dass die Situation zumindest nicht einfacher wird.
Ja klar, nun Schlepperei ist ja zuerst mal kriminalisiert, das hat ja mit Klimapolitik weniger zu tun, als damit, dass halt da wirklich kriminelle Interessen dahinter stehen. Und man hört ja auch Berichte, dass Menschen in Afrika quasi etwas versprochen wird, um sie anzulocken und dann quasi zu versklaven wirklich, also nach Libyen zu schicken, um Faustpfand zu haben für Geldeinnahmen, um Leute wirklich auszubeuten und nach Europa zu verschiffen. Das gibt ja Geld. Ich meine, sie bezahlen für diese Bootsplätze Geld. Und letztendlich nicht Flüchtlinge, sondern ihre Familien in Afrika, die dann sagen, oh, dem geht's schlecht, wir müssen ihm helfen, aus Solidarität.
Also bin ich völlig bei Ihnen. Europa kann auch, was Geldwäscheregeln und so angeht, noch deutlich besser werden. Ich würde allerdings sagen, also solange wir so erhebliche Wohlstandsunterschiede haben zwischen verschiedenen Regionen der Welt, ist bei uns so viel mehr Freiheit, Sicherheit und ja auch eine Hoffnung auf ein gutes Leben gibt, als in Teilen von Afrika, wo Bürgerkrieg herrscht, wo Hungersnöte herrschen und so weiter. So lange werden Menschen einen Weg suchen, für sich, für ihre Familien ein besseres Leben zu organisieren. Und wenn sie dafür bereit sind, viel, viel Geld in die Hand zu nehmen, ihr Leben im Mittelmeer aufs Spiel zu setzen, dann kommt das ja nicht von ungefähr. Also diese Menschen haben ja dann den Eindruck, dass das Leben auf dem Mittelmeer riskieren, ist immer noch das kleinere Übel im Vergleich zu den Flüchtlingslagern in Libyen oder dem Bürgerkrieg zu Hause. Und deshalb glaube ich, also klar soll man auch gegen die Schlepper vorgehen, aber das behebt das Problem nicht. Diese Leute werden sich immer einen Weg suchen wollen, um aus ihrer eigenen Misere herauszukommen.
Ich glaube, dass viele ja, also viel mehr Leute auch in der Sahara sterben, bevor sie überhaupt das Mittelmeer erreichen. Und ob alle wissen, was sie erwartet in Europa, ist ja auch noch eine Frage. Ich denke, da gibt es noch viele falsche Vorstellungen auch in Afrika, was Europa ist oder wie das Leben hier aussehen kann. Aber letztendlich, genau, wir machen ja halt denselben Fehler wie die Amerikaner unter Trump, Europe first, und der Rest der Welt kann erstmal gucken. Und das wird durch das Frontex-Problem bestimmt nicht besser. Alles klar. Ich danke Ihnen für das kurze Interview und wünsche Ihnen toi 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 bei der Arbeit und bei der parlamentarischen Arbeit da dran. Und wir verfolgen das Problem natürlich auch von Frankfurt aus und begucken, welche Auswirkungen das dann hier auf die Region hat. Und das hat es sicherlich. Und alles Gute und bis demnächst dann.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war diese Woche im Politopia Magazin auf 91,8 MHz. Ich verabschiede mich hier, Thorsten Sinning am Mikrofon. Ich wünsche alles Gute und ich würde mich auch freuen, wenn ihr Themenvorschläge habt. Dann schreibt an redaktion@politopiamagazin.de, in einem Wort, politopiamagazin.de. Wir freuen uns auf eure E-Mails und Anregungen, vielleicht auch Tondokumente oder was euch sonst so auf dem Herzen liegt.